Ja, wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, hier Sie jetzt begrüßen zu dürfen bei dem kleinen Gespräch von Agnieszka Podwórna und mir. Mein Name ist Ulrich Büttner, ich bin Leiter des Bildungszentrums Konstanz. Und jetzt in dieser Corona-Zeit, der Zeit des Social Distancing, möchten wir Ihnen auch den ein oder anderen Vortrag, das ein oder andere Gespräch in Ihre Wohnzimmer nach Hause tragen. Und deswegen freue ich mich ganz außerordentlich, meine sehr geschätzte Freundin und Kollegin Agnieszka Podwórna hier begrüßen zu dürfen. Hallo Agnieszka.
Guten Tag miteinander.
Und ich stelle Sie vielleicht mal ganz kurz vor, damit unser Publikum weiß, wen es so vor sich hat. Also das ist die Agnieszka Podwórna. Studiert hat sie unter anderem Ökonomie und Germanistik. Sie ist seit Jahren DATS-Lehrkraft an einer Schule in Zürich, also hinter Zürich in der Schweiz. Ist dort auch als Coach an der Schule tätig und sie ist auch privat als Coach seit Jahren tätig. Und auch schon seit mehreren Jahren veranstaltet sie zusammen mit mir im Bildungszentrum, Volkshochschulen und anderen Bildungsinstitutionen verschiedenste Kurse zu dem Thema oder zu den Themen Achtsamkeit, Resilienz, also alles rund um Lebenshilfe und Lebensunterstützung. Seit kurzer Zeit hast du auch eine eigene Homepage, www.gewinnedeinezeit.com, wo du auch verschiedene Angebote hast zu den Themen, zu den Bereichen, die ich gerade aufgezählt habe. Und heute möchten wir uns ein bisschen gemeinsam unterhalten über ein Thema, das, glaube ich, viele von Ihnen, viele von euch auch sehr intensiv in dieser jetzigen Zeit beschäftigt. Und zwar, wie man, wenn man eigene Kinder zu Hause hat, mit den Ängsten, den Sorgen und Nöten der Kinder umgeht, die jetzt im Moment natürlich auch durch die Massenmedien entsprechend transportiert werden. Also ich habe immer das Gefühl, einerseits soll man ja die Ängste und Sorgen der Kinder auch ernst nehmen, alles andere wäre fatal, aber gleichzeitig sollte man nicht den Fehler machen, sie zu bestärken in ihrer Angst, vor allem wenn sie womöglich gar nicht begründet ist, und ein zu intensiver Konsum an Medien, vor allem an Massenmedien, Fernsehen, Internet und so weiter, ist das sicherlich nicht förderlich. Oder wie siehst du das, Agnieszka?
Also allgemein kann man das nicht vermeiden, also dass man also sich Informationen holt, und ich glaube, das ist ja nicht wirklich möglich, also dass man gar keine Informationen sich holt, weil man das auch wissen möchte. Die Frage ist nur, wie und wann sollen wir das machen und eventuell eben, also wie wir dann mit den Kindern drüber diskutieren, reden sollen. Und ich finde, das ist ja dann der Punkt, wo man sich Gedanken machen soll. Also wie viel, wie oft, in welcher Intensität, ob man das in Anwesenheit von den Kindern besprechen muss oder auch nicht. Also das wären die Fragen für mich, also die man beantworten müsste in diesem Zusammenhang.
Ich denke halt immer, wahrscheinlich sind auch genug erwachsene Menschen nicht wirklich kompetent, wenn es um Medienkonsum geht. Und dann überfordert man, glaube ich, die Kinder, wenn man das von ihnen auch erwartet. Also würde ich einfach mal sagen, es ist, glaube ich, auch manchmal ganz gut, wenn man den Kindern das auch ein Stück weit vorenthält und sie es nur gefiltert durch uns mitbekommen. Ich denke vor allen Dingen an die kleineren Kinder, die entsprechende Bilder von irgendwelchen Leichensäcken in New York oder so auch vielleicht nicht verarbeiten können. Also so 6-, 7-, 8-Jährige, da denke ich manchmal, ist es vielleicht besser, wenn wir sie direkt informieren und nicht über die Massen reden.
Nee, das ist tatsächlich so. Also wir lassen die Kinder auch keine Filme anschauen, die dann so viel Tod und Gewalt zeigen. Also da würde ich auch dafür plädieren, dass die kleinen Kinder vor allem solche Nachrichten auch nicht nebenbei sehen. Also das heißt, dass der Fernseher nicht zwingend den ganzen Tag laufen soll, wo man ununterbrochen irgendwelche Informationen ohne zu wollen mitbekommt. Also das ist der Punkt. Und wie gesagt, also wir lassen die Kinder auch nicht immer alles schauen, was wir selbst schauen. Also wenn wir irgendeinen Film schauen, das für das Kind nicht geeignet ist, dann schaut das Kind mit uns den Film einfach nicht zusammen. Und das würde ich auch mit den Nachrichten im Moment auch so vorgehen, dass man einfach nicht alles miteinander schaut. Und es gibt also im Fernsehen auch die Kindernachrichten zum Beispiel, die schon verarbeitet worden sind, die sind schon so verpackt, dass die Kinder das auch sich anschauen und sich anhören können. Und da gibt es auch relativ viele Informationen, die dann auch wahrscheinlich Fragen aufwerfen, die dann die Kinder auch uns stellen werden. Und das müssen wir dann wahrscheinlich auch nochmal aufgreifen und bearbeiten. Also es reicht nicht, dass das Kind sich einfach irgendwas anschaut und das war's, weil es auch Kinder gibt, die dann besonders sensibel sind, die besonders sich mit dem Thema auseinandersetzen oder setzen wollen und mehrere Fragen stellen. Und ich finde, die sollen wir schon wirklich ernst nehmen. Wir sollen auch Fragen stellen. Wir sollen erst also dafür sorgen, dass wir auch verstehen, was das Kind verstanden hat. Also mit den Fragen eben, also was hast du verstanden? Was hast du gesehen? Was denkst du? Also was da passiert ist. Und dann kann man das, was das Kind sagt, einfach aufgreifen. Weil nur erzählen und erklären hilft auch nicht weiter. Weil das Erzählen und Erklären haben die Kinder schon, also in dieser Sendung zum Beispiel, gehabt. Wir sind die Personen, die das aufgreifen wollen.
Ich stell mir das halt manchmal relativ schwierig vor, vor allem wenn da mehr als ein Kind im Haushalt ist. Sagen wir mal, man hat ein jüngeres Kind und ein älteres und das ältere Kind kriegt vielleicht auch schon über Freunde was mit oder darf vielleicht sich schon bestimmte Sachen im Fernsehen anschauen und erzählt es dann darüber irgendwelchen Freunden und das jüngere Geschwisterchen bekommt es mit. Da hat man ja als Vater oder Mutter jetzt nicht unbedingt so viele Einflussmöglichkeiten darauf. Wenn da sozusagen die älteren Geschwister einen reingerätschen, da ist, glaube ich, auch viel Quelle für Angst und Furcht, was da gesät werden kann. Da ist mir ehrlich gesagt nicht so ganz klar, was man da machen kann.
Ja, natürlich, aber man hat auch die Möglichkeit, also mit dem anderen Kind etwas anderes zu unternehmen. Also zum Beispiel, wenn man nicht allein zu Hause ist, also wenn man einen Partner oder Partnerin hat, dann kann man da die Zeit nutzen und einfach mit dem älteren Kind einfach drüber reden, was das kleine Kind eventuell nicht verstehen kann. Man kann dem anderen Kind auch vielleicht etwas anbieten, womit sich das Kind auch beschäftigen kann. Und da sage ich auch, das kann auch zum Beispiel ein geeignetes Märchen im Fernsehen sein. Also ich finde das auch nicht verkehrt. Also wenn man mit zwei oder mehreren Kindern in einem Haushalt lebt, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, dann sage ich nicht, also dass der Fernsehen also als Notlösung in solchen Situationen schlecht ist. Im Gegenteil, also da können wir einfach das andere Kind oder die zwei anderen Kinder oder drei, keine Ahnung, also vor dem Fernsehen platzieren und das Kind, was gerade irgendein Thema bearbeiten muss, und das muss nicht unbedingt das Thema sein, das gilt also immer, also einfach auf die Seite nehmen und mit dem Kind einfach drüber sprechen. Also ich finde, das sind die Momente, die man einfach dann so nutzen kann.
Sinnvoll genutzte Massenmedien sind ja mit Sicherheit auch eine gute Sache, das ist ganz klar. Also Fernsehen oder Internet per se zu verteufeln wäre sicherlich falsch. Es besteht halt, hat nach wie vor das Problem, dass vielleicht die Kinder, wenn sie schon eigene Smartphones haben oder so etwas, dann auch vielleicht über Freunde oder aus von Klassenkameraden etwas erfahren, die halt vielleicht sich Sachen anschauen dürfen, die die Kinder nicht anschauen können. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man auch regelmäßig mit den Kindern darüber redet. Das heißt, auch so eine emotionale Verbindung aufbaut, dass die Kinder, wenn sie Sorgen und Ängste haben, zu einem kommen, zur Mutter oder zum Vater. Und auch von sich aus darüber reden. Und ich glaube, das geht nur, indem man sowieso regelmäßig miteinander spricht. Und zwar durchaus auch auf Augenhöhe, dass man dem Kind klar macht, man ist als Vater oder Mutter nicht allmächtig und allwissend, sondern die Kinder dürfen auch etwas einbringen, dass so sozusagen eine Vertrauensbasis geschaffen wird. Was habe ich kürzlich gelesen? Im durchschnittlichen Haushalt in Deutschland sprechen die Eltern mit den Kindern nur 5 bis 6 Minuten am Tag. Ich glaube, das ist zu wenig, um so eine Verbindung aufzubauen.
Also das ist schrecklich, das habe ich nicht gelesen, aber wenn ich jetzt das höre, das ist einfach etwas, was mir Angst macht.
Darf ich fragen, wie viel redest du mit deinen Kindern durchschnittlich am Tag?
Also durchschnittlich, also jetzt in der, sagen wir mal, Corona-Zeit, sprechen wir durchschnittlich, ja, 2 Stunden am Tag, denke ich. Also weil wir im Moment die ganze Zeit, also ich vor allem mit meiner Tochter zusammen sind. Also wir diskutieren sehr viel zu Hause. Wir gehen auch draußen, zum Beispiel Fahrradfahren. Dann setzen wir uns auf eine Bank und diskutieren auch ziemlich lange und ausgiebig. Nicht nur über das Thema, auch über also andere Themen auch. Also das Leben geht weiter. Die hat auch Kontakte per WhatsApp und andere Medien und da kommen andere Fragen auch auf. Also das, und das finde ich wichtig, also dass man einfach im Gespräch bleibt. Ich denke, also auch wenn man diese Sprechkultur noch nicht aufgebaut hat vorhin, dann ist jetzt die beste Gelegenheit, das auch zu machen. Also jetzt im Moment einfach versuchen, dem Kind zu zeigen, dass man interessiert ist. Also die Kinder reden eigentlich ganz gern. Das Problem ist halt, dass die Eltern oder die Beziehungspersonen ganz selten signalisieren, dass sie tatsächlich interessiert sind. Und eben, also mit dem Thema Angst, da sag ich mal, also da muss man auch Interesse zeigen. Viele Kinder haben Angst, sagen aber auch nicht, dass sie Angst haben, weil sie eben also nicht gewohnt sind, dass jemand sich für die Themen, die sie beschäftigen, interessiert.
Also,
Und da finde ich, wie bitte?
dass jemand es überhaupt ernst nimmt mit ihr.
Genau, und da finde ich eben, also das ist die Problematik, die jetzt aufkommt, dass das Kind einfach also mit diesen allen Sorgen und Ängsten alleine bleibt und also in sich irgendwie auch von alleine nicht das alles bearbeiten kann. Ich sag mal, also Interesse zeigen, das ist im Moment der Punkt, wo man etwas anfangen kann. Also vor allem, wenn man sieht, dass das Kind irgendwie beunruhigt ist oder eben Ängste hat. Also wenn man gut das Kind beobachtet, dann merkt man schon, also dass sich was verändert hat.
Ich möchte jetzt nicht zu persönlich werden, aber ich verrate jetzt einfach mal unserem Publikum, dass seine Tochter 13 Jahre alt ist, also sozusagen ein Pubertier jetzt im Teenageralter ist. Hast du denn, ohne jetzt, wie gesagt, zu persönlich werden zu wollen, den Eindruck, dass deine Tochter jetzt auch besondere Ängste hat? Und wenn ja, wie hast du sie sozusagen eingefangen? Oder ist sie von Natur aus vielleicht kein so ein ängstlicher Mensch, weil sie einfach auch gelernt hat, gleich über die Dinge zu reden?
Also ich glaube, da ist sie im Moment nicht so ängstlich. Also am Anfang hatte sie wahrscheinlich mehr Angst als jetzt. Also jetzt, ich glaube, sind wir eher mit der Situation irgendwie schon
Vertraut.
vertraut, genau. Und ich glaube, da haben die Gespräche, die wir am Anfang geführt haben, auch geholfen. Also wir haben ziemlich viel drüber geredet. Wir haben uns sozusagen ausgetauscht. Wir haben bisschen recherchiert. Also meine Tochter ist schon so groß, dass wir auch die Zahlen uns angeschaut haben und dann haben wir die verglichen und haben wir einfach darüber diskutiert. Dann haben wir zum Beispiel die Prozentzahlen ausgerechnet, also was in welchem Land in wie viel Prozent dann zuwächst und so weiter. Also das war einfach interessant und dann haben wir einfach auch die Themen besprochen, zum Beispiel, also wie wird das jetzt, was macht man jetzt und so weiter und so fort. Also natürlich kenne ich nicht jede Antwort auf jede Frage, aber wenn man damit irgendwie selbst, also möglichst souverän umgeht, dann überträgt man das meistens auf das Kind. Also ich glaube, wenn man selbst viel Angst entwickelt und extrem unsicher wird, und das passiert bei manchen auch, also nicht alle sind sagen wir mal, so resilient, dass sie alle Informationen ganz ohne Emotionen oder ganz wenig Emotionen überarbeiten können. Und wenn ein Elternteil auch merkt, also ich habe extrem viel Angst und ich zeige das meinem Kind, also mein Kind hat gesehen, dass ich so viel Angst habe, dann sollte man das auch thematisieren. Also ich habe das auch mit meiner Tochter thematisiert. Also sie hat mich auch explizit gefragt, also hast du Angst? Und dann habe ich ihr gesagt, natürlich habe ich Angst. Also ich habe keine Ahnung, was auf uns jetzt zukommt. Also das ist eine unbekannte Situation. Wenn etwas unbekannt ist, das ist ja normal, dass man Angst hat.
Und ich glaube, Kinder schätzen es sehr, wenn man ehrlich zu ihnen ist. Sie merken es, wenn man Angst hat, aber sagt, man hat keine Angst. Das merken Kinder, glaube ich, relativ schnell. Also muss man da einfach auch mit Ehrlichkeit arbeiten, weil ansonsten man, glaube ich, ungewollt die Ängste der Kinder sogar nur noch verstärkt. Und Ehrlichkeit in unserer heutigen Gesellschaft, wahrscheinlich war es in früheren Gesellschaften auch nicht anders, doch seltener vorhanden, als man im ersten Augenblick denken könnte, weil man ja auch irgendwie seine Fassade bewahren will, vielleicht auch gegenüber den eigenen Kindern. Und das ist in dem Fall, glaube ich, ein riesengroßer Fehler.
Oder umgekehrt, also man zeigt zum Beispiel, also man will das nicht, aber man zeigt, dass man Angst hat und das gar nicht thematisiert. Ja, und dann werden die Ängste von dem Kind noch größer, weil das Kind das gar nicht versteht. Also es versteht, es ist etwas passiert und es versteht, also die Mama oder der Papa oder sonst jemand einfach Angst hat. Aber wie das zusammen verbunden ist, also wie das zusammen gekoppelt ist, also wieso das so ist, warum das, also warum die Person so gerade reagiert, das weiß das Kind nicht. Und manches kann sagen, ja, also vielleicht habe ich was falsch gemacht, dass meine Mama weint. Mhm. Und ich finde das unglaublich wichtig, dass man genau in dem Punkt, einfach wenn man sich etwas beruhigt hat, also das thematisiert, was gerade geschah.
Richtig, aber ich würde mal sagen, man darf es auch nicht zu viel thematisieren. Man muss natürlich auch den Kindern und sich selber Möglichkeiten geben, sich auch mal von der Angst abzulenken, weil die Angst wird nicht geringer oder sagen wir mal, die Gefahr wird nicht geringer. Die Angst vielleicht schon, wenn man sich die ganze Zeit damit beschäftigt, sondern man braucht einfach auch eine Ablenkung. Du hast es vorhin schon angedeutet, du gehst mit deiner Tochter öfter mal raus oder ihr schaut euch vielleicht auch mal einen Film im Fernsehen an, wo es jetzt nicht um irgendwelche Pandemien oder Zombie-Apokalypsen geht oder so etwas. Also sprich, sich auch bewusst mal ablenken, um auch in eine andere Stimmung reinzukommen. Ich finde, das ist mindestens genauso wichtig, wie über die Sorgen und Ängste zu reden. Das ist meine Meinung. Was denkst du dazu?
Ja, natürlich. Also das ist so. Also erstmal, also soweit das thematisieren, dass das Kind einfach die Angst abbauen kann. Und dann, also ich würde sagen, in ganz normales, so in Anführungsstrichen natürlich im Moment normales Leben zurückzukehren, damit das Kind einfach die gewohnten Strukturen hat oder neue Strukturen hat, aber diese Regeln und Strukturen dann auch dem Kind also im Alltag, also jeden Tag dann später die Grundlage geben, wie das Ganze jetzt abläuft. Wie funktioniert mein Tag? Was passiert? Also diese Rituale und diese ganz einfachen Regeln, die in der Familie herrschen, die helfen uns enorm. Mhm. Also auch wenn wir das uns nicht, also meistens nicht, wenn wir daran nicht denken. Die helfen einfach, den Tag zu strukturieren. Die sind vorhersehbar. Das ist wichtig, weil alles andere im Moment eben nicht so ist. Und das ist die größte Frage ist, was kommt? Und wenn der Alltag auf irgendeine Weise strukturiert ist, das ist ja schon mal gut. Und dann eben in dem Alltag auch Momente einbauen, wo man komplett abschalten kann, sag ich mal so. Also einfach kreativ sein kann oder irgendwas draußen machen kann oder sich etwas aufschreibt, irgendwie Sport macht, Übungen, sonst was. Also auf jeden Fall etwas, was nicht kopflastig ist.
Das ist, glaube ich, tatsächlich ganz wichtig. Auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl, dass da sozusagen die Balance zu finden auch gar nicht so leicht ist. Kinder und Jugendliche, aber auch wir Erwachsene, leben wir in einer modernen Gesellschaft, der, ich nenne das jetzt mal Massenzerstreuung. Man kann sich jederzeit ablenken vom Alltag, von was auch immer. Das ist manchmal ganz gut. Es kann aber auch schnell zu viel werden, überbordend, dass man dann sozusagen ein ADS-Kind zu Hause hat, weil das halt permanent über Massenmedien und so weiter auch gefordert und überfordert ist. Deswegen würde ich auch vor allen Dingen sagen, dass es wichtig ist, wenn man was zusammen macht und das Wetter es erlaubt, auch gerne oft mal rausgeht und die Natur auch sozusagen erlebt. Du hast vorhin Rituale erwähnt. Das könnte doch auch eine Art Ritual werden, dass man irgendwie mit dem Kind sagt, einmal am Tag, wenn es irgendwie möglich ist, gehen wir mal raus und erleben die Natur, wenn das Wetter mitspielt. Ich glaube, das machen viel zu wenige Menschen in unserer Gesellschaft. Die bleiben lieber zu Hause hocken, weil das Sofa eine magische Anziehung hat.
Ja, natürlich, aber da kann man auch was zu Hause machen, was nicht unbedingt also Medien betrifft, also irgendwelche Spiele oder das Kind einfach frei erzählen lassen oder etwas spielen oder also musikalisch meine ich jetzt, also nicht ein Spiel spielen, sondern ich weiß nicht, also
Musik ist zum
manche
Beispiel.
üben Instrumente und dann eben nicht üben, sondern einfach spielen lassen. Also egal, was das Kind spielt, Hauptsache macht es, was gern hat.
Ja, ich glaube, in dem Zusammenhang ist es wichtig, dass man auch diesen Leistungsgedanken in der Freizeit auch mal ganz beiseite schiebt. Mir fällt das immer wieder auf. Wir sind ja beide Lehrer. Wir kennen auch solche Schüler, genug davon, die auch in ihrer Freizeit sich einen Druck aufbauen, kommt ja von ihnen selbst oder von den Eltern oder woher auch immer, dass man da auch immer Leistung bringen muss. Einfach auch mal die Sehne baumeln lassen oder um ein Wort zu verwenden, das vielleicht gar nicht mehr alle zu verstehen, Müßiggang, ein altes deutsches Wort, das mir sehr gefällt aus dem 19. Jahrhundert. Goethe hat das sehr gern verwendet und die Romantiker, dass man also auch wirklich mal, ohne jetzt das Gefühl hat, ich bin ja unproduktiv, einfach auch mal den Augenblick genießt, die Natur genießt oder wenn man auf dem Balkon sitzt, ich subsumiere das Ganze auch immer ein bisschen unter Achtsamkeit, dass man auch lernt, sozusagen sich selbst genug zu sein und nicht permanent irgendetwas leisten zu müssen.
Genau, also da haben wir, also wenn wir noch so eine Situation haben, wo wir denken, dass wir im Moment, also das hat angefangen so schön, also wir haben jetzt Ferien, also die
Ja.
Ferien haben sich doch nicht als Ferien erwiesen, also wir haben gar keine Ferien, also manche haben sogar mehr. Manche haben sogar mehr Sorgen und andere Ängste. Und das ist ja jetzt für die ganzen Familien, glaube ich, wichtig, dass man da einfach diese Momente, diese Zeit findet, wo man wirklich für sich selbst sein kann oder beziehungsweise etwas für die Familie machen kann oder mit der Familie machen kann, was Spaß macht. Also das ist nicht immer die Leistung. Das ist nicht immer das, was man erreichen muss. Und zu den Medien würde ich noch ganz kurz zurückkommen. Also da werde ich auch nicht das alles verteufeln, weil wir müssen sagen, okay, also die Kinder sitzen jetzt viel mehr vor dem PC. Also vor allem in der Zeit, wo wirklich keine Ferien sind. Aber wir sollen das auch gestatten, dass die Kinder dann die Möglichkeit haben, also mit den anderen Kindern auch in Kontakt zu treten. Vor allem die Jugendlichen, also die orientieren sich nicht mehr an den Eltern, die orientieren sich schon an den Peergruppen. Und diese Peergruppen sind für die Jugendlichen jetzt extrem wichtig. Also, dass man da nicht sagt, okay, also jetzt, ich weiß nicht, also du saßt vor dem PC so lange und jetzt brauchst du kein Telefon und dann darfst du das und jenes nicht machen. Also, ich finde, die Zeit sollte man schon dem Kind auch geben. Also, dass das Kind einfach in der Peergruppe sich in den Klassenchats oder sonst wo sich austauschen kann. Weil
Ja gut, es
das
geht
auch
auch.
die Angst teilweise nimmt und also eine gewisse Art von Normalität vermittelt.
Da möchte ich gerne kurz anknüpfen am Stichwort Normalität. Du hast vorhin schon erwähnt, dass in solchen Zeiten, aber auch generell so etwas wie Rituale wichtig sind. Ich habe auch immer den Eindruck, dass Rituale, und wenn sie noch so klein sein mögen, uns doch das Gefühl geben, dass der Alltag eine gewisse Stabilität hat. Es ist wie so ein roter Faden, an dem man sich auch orientieren kann, der einen gerade in schwierigen Zeiten Halt vermitteln kann. Mir fällt einfach da spontan ein, wie viele Familien es nie schaffen, gemeinsam zu essen. Also man muss es auch nicht das konservative Familienbild des 19. oder frühen 20. Jahrhunderts pflegen, dass man gefälligst immer zusammen Abend isst oder sowas. Aber ich denke, es wäre doch schön, wenn man als Familie zumindest ein- oder zweimal in der Woche auch gemeinsam am Tisch sitzt und isst. Beim Frühstück ist es in der Regel nicht möglich, wenn die Eltern früher raus müssen. Aber ich finde, das ist schon ein kleines, aber schönes Ritual, das sehr wenige Menschen, glaube ich, in dieser Gesellschaft nur noch pflegen. Die Leute merken gar nicht, was ihnen da fehlt und was für Potenziale das hat.
Gut, dass du gesagt hast, also zwei, dreimal in der Woche, weil ich schon mal schlechte Gedanken hatte. Du sagst einmal am Tag. Und da würde ich sagen, also da hatte ich am Anfang solche Vorstellungen gehabt, also von einer Familie. Also bei mir in der Familie war das natürlich auch nicht so. Also wir haben nicht jeden Tag geschafft, zusammen zu essen, weil meine Eltern auch arbeitet gearbeitet haben. Und ich habe mir einmal vorgenommen, also vielleicht schaffe ich das, dass wir dann so zumindest einmal am Tag zusammen essen, also am besten zum Abendessen, weil wir dann zu Hause sind. Das funktioniert nicht. Also das funktioniert ganz selten. Und ich finde, also wenn man das nicht wirklich umsetzen kann, sollte man sich nicht daran irgendwie orientieren und haften, dass das unbedingt passieren muss. Aber wie du sagst, ist also zum Beispiel zweimal in der Woche, am Wochenende zum Beispiel, also irgendwie sich zusammenzutreffen. Und ich finde nicht, also dass das unbedingt das Essen sein muss. Es ist schön, wenn man sich beim Essen trifft, aber das kann auch zum Beispiel ein Nachmittag sein oder ein Spiel am Abend oder zusammen einen Film schauen am Abend irgendwann mal in der Woche, weil das auch eine gewisse Zusammensetzung der Familie ist. Also auch wenn man dann nicht unbedingt miteinander spricht, aber man kann dann später über den Film sprechen. Und das finde ich auch gut. Also das ist ja dieses Gefühl von der Gemeinsamkeit. Also das ist dann wichtig. Ob man das dann, sagen wir mal, zweimal in der Woche schafft oder jeden Tag, ist schön und gut. Aber da würde ich sagen, also bleiben wir einfach flexibel und versuchen wir das, aber nicht mit Zwang und Druck. Weil mit Zwang und Druck findet man meistens nur Frust und totale Katastrophe kommt dann also als Nebeneffekt.
In Regelmäßigkeit reden, dass man also das Gefühl hat, es findet doch immer wieder statt. Ich meine, regelmäßig könnte auch zweimal im Jahr sein und das wäre natürlich nicht zielführend. Aber gut, ich habe keine Familie, mir fällt es leicht zu sagen, man soll sich da zweimal die Woche irgendwie zusammenfinden. Ich wollte bei einer Sache noch einhaken, die du gerade gesagt hast. Ich wollte sozusagen dir schon in die Parade fahren, aber du hast dann aus meiner Sicht noch die Kurve gekratzt. Du hast gesagt, sich gemeinsam einen Film anschauen, die ganze Familie, finde ich gut, oder muss auch nicht die ganze Familie sein, es kann auch nur Mutter mit Tochter sein, aber wichtig ist es, glaube ich, sich nicht nur einen Film anzuschauen, sondern auch noch danach darüber zu reden. Ganz egal, wie banal er sein mag, bei jedem Film gibt es auch Dinge, über die man reden kann und ich vermisse das bei ganz vielen Menschen, man schaut sich gemeinsam einen Film an, aber danach besteht gar nicht der Wille, vielleicht dann sich darüber auch noch etwas zu unterhalten. Und das ist, glaube ich, wenn man sich mit Kindern zusammen einen Film anschaut. Und selbst wenn es nur eine lustige Zeichentrickkomödie ist, ganz, ganz wichtig, weil es steckt immer auch ein Potenzial drin, drüber zu reden. Das hast du aber leider schon gesagt, da konnte ich jetzt an dem Punkt gar nicht mal mit kritisieren oder sowas. Aber ich finde das unglaublich wichtig.
Dass man also bei uns ist ja noch schlimmer. Also wir reden auch während des Films. Also was meine Tochter unglaublich hasst, also weil ich meistens und mein Sohn dann also Teile von dem Film auch kommentieren oder irgendwelche andere Sachen noch dazu sagen. Also das ist ja so, aber das ist ja dann auch lustig und alle sind zufrieden, glaube ich. Also dass wir doch den gemeinsamen Abend hatten.
Jetzt sind wir ja gerade auch in der Zeit, du hast es vorhin auch schon im Nebensatz erwähnt, wo die Kinder zu Hause sind, die Schüler, wo sie zu Hause auch einiges machen müssen, sei es jetzt am PC oder auch mit Schulbüchern, wie auch immer. Mich haben schon mehrere Eltern kontaktiert, bei dir war das genauso, das weiß ich, dass sie sagen, ja, wie kann ich meine Kinder, meine Tochter, meinen Sohn motivieren, die Hausaufgaben zu machen. Die sitzen dann in ihrem Kinderzimmer, sind total abgelenkt durch Spielsachen, Computer, Smartphone und so weiter und so fort. In der Schule, im Klassenzimmer haben sie diese Ablenkung nicht. Ja, ich habe wirklich manchmal den Eindruck, wenn ich in ein Kinderzimmer reingehe, die sind sowas von übervoll, dass das Auge da gar nicht zur Ruhe kommen kann und ständig sozusagen Ablenkungspotenziale vorhanden sind. Ja, ich finde das dann aber auch verdammt schwierig, von den Kindern zu fordern, jetzt setz dich hin, jetzt konzentrier dich und mach mal deine Leistung. Also da verzweifelt so manche Mutter, mancher Vater. Wie hast du das bei deiner Tochter hingekriegt? Oder hast du es überhaupt hingekriegt, dass sie es gut macht?
Also wir haben das schon hingekriegt, also das hoffe ich zumindest, also dass das auch so ist. Also auf jeden Fall sieht das so aus. Okay. Nee, also wir haben einen Wochenplan, also einen Wochenplan mit fixen Lerninhalten. Also das heißt nicht, dass wir dann jedes Fach irgendwie also auf Stunden umgerechnet haben. Das nicht. Also wir sollen nicht die Schule nachahmen und das ist ja auch nicht das Ziel. Die Schule, sagen wir mal so, ist nicht den Jugendlichen freundlich. Ja, also das kratzt an dem Biorhythmus von dem Jugendlichen. Und das muss in dem Moment auch nicht sein. Also ich finde es nicht okay, also wenn das Kind zum Beispiel doch etwas länger schlafen will und dass wir das Kind zum Beispiel um 7 Uhr wecken und sagen, nee, also jetzt hast du die Schule und musst du das machen, weil das bei den meisten Kindern einfach auf, ja, also das Gegenteil einfach bewirkt, also dass wir dann gar nicht durchkommen. Und wenn wir dann
Wenn ich
eben,
da
also
ganz
das.
kurz intervenieren darf, es gibt ja auch viele Studien, die mittlerweile belegen, dass die meisten Teenager keine Lerchen, sondern Eulen sind. Also wir tief in die Nacht wach bleiben können und um 7 Uhr morgens ganz sicher noch keine Leistung bringen können. Entschuldigung, wollte ich nur gerade sagen, ist auch wissenschaftlich erwiesen.
Genau, also das meine ich, also dass das jetzt im Moment nicht sein muss. Also wenn wir etwas erreichen wollen, dann sollen wir einfach das auch berücksichtigen. Also wenn wir unseren Plan machen, also dass wir zum Beispiel, keine Ahnung, also 9:30 oder um 10 anfangen und dann die Stunden irgendwie so strukturieren, dass das Kind weiß, okay, von 10 bis 12 muss ich was lernen, dann kann ich die Pausen einbauen. Die Pausen versuchen wir auch, sagen wir mal, wertvoll zu machen. Also das heißt nicht, dass das Kind sozusagen von Input aus der Schule zu Input aus dem Internet kommt, sondern wirklich eine Pause macht und sich entspannt und nicht die ganze Zeit das Gehirn mit anderen Sachen bombardiert. Und da, wir halten uns schon daran, aber das ist ja auch nicht so, dass wir einfach fix drauf pochen, dass das sein muss. Wir haben den ganzen Tag im Prinzip, also da können wir auch flexibel sein. Wenn das Kind zum Beispiel merkt, also ich habe so viele Matheaufgaben gemacht und ich kann jetzt nicht mehr, dann machen wir einfach eine längere Pause und dann sagen wir, okay, also dann machen wir etwas länger am Nachmittag zum Beispiel dafür.
Ja gut, die Möglichkeit hat man jetzt. Man kann flexibel reagieren, weil es ja eine 1-zu-1-Betreuung ist. Mutter, Tochter oder Mutter, Sohn oder wie auch immer. In der Schule ist das natürlich nicht möglich. Aber was ich mir jetzt schwer vorstelle oder schwierig vorstelle, in der Schule gibt es ja die große Pause. Die ist ja nicht ohne Grund eingeführt worden. Die Kinder können alle mal raus auf den Schulhof und da mal ein paar Runden drehen oder auch mal ein bisschen rumrennen, einfach um auch Energie abzuladen. Aber man kann ja jetzt das eigene Kind schlecht vor die Tür schicken und sagen, jetzt renn einmal einen Block rum. Was gibt es denn da aus deiner Sicht für Möglichkeiten, dass man zu Hause auch da ein bisschen Bewegung haben kann?
Ja gut,
Hast du
also
irgendwelche?
je nachdem, wie groß das Kind ist.
Okay.
Also bei kleinen Kindern würde ich dann auch, also beim Lernen einfach Bewegung einsetzen. Die Ergebnisse hüpfen, klatschen, also das ist ja schon möglich. Was schwieriger ist, wahrscheinlich also mit den Jugendlichen, also ich kann ganz schlecht meine Tochter sagen oder jemand, der ein pubertierendes Kind zu Hause hat, ganz schlecht sagen kann, also jetzt hüpfst du bitte deine Ergebnisse.
Nein, das wäre, glaube ich,
Vor allem,
kontraproduktiv.
wie hüpft man X und Y? Und dann ist ja schwierig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz klar, gell?
Genau, aber ich finde, also wenn die Zwischenpausen, also die nicht so viel Bewegung drin haben, dann sollte man schon eben die Bewegung am Tag planen und wenn möglich dann eben also mit dem Kind auch ausführen. Also wenn man dann kleine Kinder hat, einfach alle mitnehmen und versuchen, einfach zusammen irgendwas zu machen. Also auch nach draußen gehen und kurz eine Runde spazieren, das ist auch schon die Bewegung.
Sicher, und ich habe ja vorhin schon gesagt, und ich bleibe dabei, Naturerlebnis ist etwas, was viel zu wenige Menschen in unserer modernen Zeit, vor allen Dingen in den Städten, noch kennen. Man bleibt lieber zu Hause, man wird faul und träge. Also ich kann nur von mir sagen, ich genieße im Moment auch ein bisschen die Corona-Zeit. Es denken viele, wow, wie kann er das nur sagen? Doch, ich sage es jetzt einfach mal, weil es mir auch Möglichkeiten gibt, meinen Alltag etwas individueller zu gestalten. Als Lehrer haben wir ja auch die Aufgabe, die Schüler online zu unterrichten. Alles klar, aber wir haben mehr Freiheiten. Ich gehe im Moment jeden Tag spazieren. Das ist etwas, was ich mir vorher nicht geleistet habe. Oder ich gehe auch mal Fahrrad fahren. glaube, und das will ich damit mal sagen, es steckt auch ein positives Potenzial in der gesamten Krise. Es ist schlimm, wenn Leute erkranken oder sterben, das will ja keiner leugnen, aber man hat auch die Möglichkeiten, für sich vielleicht neue Dinge zu entdecken, Angewohnheiten, die vielleicht nicht gut für einen waren, auch mal zu durchbrechen. Also ich möchte es einfach so sehen, wie es auch die alten griechischen Philosophen gesehen haben und wie es auch die chinesische Kultur sieht, dass jede Krise nicht nur eine Gefahr, sondern auf der anderen Seite auch eine Chance beinhaltet. Und in dem Zusammenhang, so verstehe ich auch unser Gespräch, dass man versucht, auch die Chancen, die Potenziale zu erkennen, die in der momentanen Situation drinstecken. Das war jetzt nicht abgesprochen mit dir, Agnieszka, nicht, dass das die Leute denken. Das ist mir gerade eben so als Gedanke, als Resümee gekommen, sozusagen auch Chancen und Potenziale zu sehen. Wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Also du hast gesagt, also du gehst jeden Tag spazieren. Also sag mal ganz ehrlich, verraten wir jetzt was vielleicht. Konntest du dann wohin nicht spazieren gehen oder war das einfach kein Thema oder... Ist das dir jetzt bewusst, dass du dich bewegen sollst oder ist das nur deswegen, weil du zu Hause sitzt?
Ich glaube, es ist eine Kombination aus den letzten beiden genannten. Es ist natürlich so, dass ich jetzt auch viel Zeit habe und weil ich alleine wohne, mir manchmal auch die Decke auf den Kopf fällt. Aber ich bin ehrlich, vorher hatte ich auch 1000 Gründe, nicht spazieren zu gehen. Jetzt habe ich weniger Gründe, nicht spazieren zu gehen und jetzt mache ich es auch. Und ich stelle fest, es tut mir gut. Es gefällt mir, es macht Spaß.
Ja, das also sind das die Chancen. Etwas, also das finde ich eben auch, also das sind diese neuen Ritualen, die wir entwickeln, das sind diese Momente, wo wir aus der Komfortzone raus müssen oder wie du sagst, wollen. Also du willst jetzt auch spazieren gehen, vielleicht kannst du das beibehalten, also weil das Spazieren also sowieso was Gutes ist. Ja, also wenn man den ganzen Tag zum Beispiel gearbeitet hat und sich tatsächlich nicht so viel bewegt hat.
Das ist tatsächlich mein persönliches festes Ziel, wenn die ganze Corona-Zeit rum ist, dass ich möglichst jeden Tag, naja, und wenn ich, sagen wir mal, 3-4 Mal die Woche schaffe, bin ich aber auch glücklich, wieder rausgehe und spaziere und nicht wie vorher vielleicht nur alle paar Wochen mal. Das auf jeden Fall. In diesem Sinne, ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Wir reden jetzt schon fast 40 Minuten, aber es ist immer so, wenn ich mich mit dir unterhalte, Agnieszka, man kommt zu 1000 verschiedenen Themen und Dingen, vom Hundertsten ins Tausendste. Wir haben uns aber im Vorfeld vorgenommen, dass wir nicht zu lange reden. Wir könnten noch 2 Stunden reden, aber das machen wir jetzt nicht. Ich habe das Gespräch sehr genossen. Ich fand es sehr interessant und inspirierend. Ich hoffe, dass das den Zuhörern und Zuhörerinnen ähnlich ergangen ist. Ich kann schon mal androhen, dass die Agnieszka und ich auf jeden Fall mit dem einen oder anderen Thema bald auch wieder online gehen werden. Wer will, kann uns dann auch kontaktieren, uns Fragen dazu stellen, kommentieren, wie auch immer. Sie können das, ihr könnt das auf der Facebook-Seite machen, auf der Seite vom Bildungszentrum, aber ihr könnt auch auf die Seite von der Agnieszka gehen, www.gewinnedeinezeit.com, wo man auch noch einige wertvolle Tipps und Informationen hat. Du bietest ja auch Workshops an, zum Teil mit mir zusammen, zum Teil auch alleine, zu all diesen Themen. Insoweit danke ich dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit für genommen hast und freue mich schon auf das nächste Mal.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.